Mit dem Rücktritt von der Viola Amherd fängt das politische Jahr 2025 nicht wie erwartet ruhiger an. Und der Streit um die Bundesfinanzen und natürlich den zukünftigen Weg mit Europa wird in Bundesbern auch dieses Jahr weitergehen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum konkret mit einer Vorschau auf die Frühlingssession in Bern, die nächste Woche anfängt. 3 Wochen Session gespickt, also mit einer Bundesratswahl, einer erneuten Sondersession zum Asylthema, am Credit Suisse Puck-Bericht und einen Haufen weiterer Vorlagen, die das Parlament beschäftigen und diese Woche auch uns. Wie immer zum Auftakt zu der Session mit unseren beiden Zürcher Nationalräten, der Priska Seiler-Graf von der SP und dem Beat Walti von der FDP. Der Rücktritt von der Viola Amherd, Priska Seiler-Graf, als Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat. Wie überraschend ist er zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt ist er ehrlich gesagt sehr überraschend gekommen. Wir haben alle ein bisschen gedacht, tritt sie zurück nach ihrem Präsidialjahr. Da hat es schon lange ein bisschen Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, ich glaube, jetzt hat sie langsam ein bisschen genug. Und dann ist das nicht passiert. Und dann bin ich, ehrlich gesagt, und bin nicht allein mit dem, davon ausgegangen, dass sie jetzt sicher noch das Jahr macht und auch die Frauenfußball-EM, die ihr persönlich sehr wichtig ist, dass sie dort auch noch an der teilnehmen kann im Amt. Und dann muss ich sagen, bin ich schon sehr überrascht gewesen, wo sie jetzt gleich zurückgetreten ist.
Zeitpunkt Rücktritt und dann auch, ich sage jetzt mal, die kurze Kündigungsfrist, also, wenn man dem so kann sagen, oder? Also, es geht relativ schnell jetzt. Wie überraschend, Beat Walti?
Ja, mir geht es ein bisschen gleich. Ich habe jetzt aus der Kommissionsarbeit Wirtschaft und Abgaben, wo ich bin nicht regelmäßig mit der Viola Amherd zu. Insofern bin ich mehr ein bisschen der Beobachter aus dem rückwärtigen Raum in dieser Personalfrage. Aber es ist genau wie Priska Seiler gesagt hat, es ist sicher etwas, das nicht komplett unerwartet gekommen ist. Wir haben auch am Ende der Wintersession, und ich denke, wird da noch einen Brief verlesen. Das ist ja ein bisschen ein spannender Moment jeweils. Dass die Ansage relativ kurzfristig jetzt kommt, finde ich persönlich keinen Schaden. Man muss sehen, dass das System in der Tendenz eher belastet wird. Also wir haben ja sonst schon Haufen laufende Geschäfte und dann sind immer die Personalfragen, Bundesratswahlen, sind etwas, was einfach das System zusätzlich in Bewegung bringt. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, dann ist das auch nicht nur gut. Ich glaube, auch für die Beteiligten kann das dann eine ziemliche Belastung sein. Ich habe ja selber zweimal Bundesratsnachwahlen orchestrieren für meine Fraktion damals. Und das ist schon eine heftige Zeit für die Beteiligten.
Bis anhin hat es ja hinter vorgehaltener Hand, oder heisst es hinter vorgehaltener Hand, jede Parlamentarierin, jeder Parlamentarier hat sich die Frage, was wäre wenn, schon gestellt. Und jetzt, weil auf einmal, so scheint es zumindest, fast niemand mehr Bundesrat werden.
Ja, es wird fast niemand mehr Bundesrat werden von der Mitte-Partei. Also, wenn ich von der SP schaue, also wir haben jetzt nie Probleme gehabt, Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen. Da melden sich auch Leute, die eigentlich gar nicht in die Grenze kommen bei uns. Also, ich glaube, jetzt generell auf ein Problem zu schliessen, dass die Leute das nicht mehr wollen, kann man vielleicht nicht.
Aber also, wenn Sie sagen, es ist ein Mitte-Problem?
Es ist vielleicht auch ein Mitte-Problem, ja. Aber ich finde, man muss die Begründungen, die genannt worden sind, schon noch, ich finde, es lohnt sich mal noch anzuschauen. Und vielfach ist ja auch genannt worden, dass Vereinbarkeit einfach wirklich nicht mehr geht mit einem Privatleben, mit einem Familienleben. Und das ist offenbar etwas, wo jetzt auch bei jüngeren Leuten im Zentrum steht. Und das finde ich jetzt nicht nur schlecht. Also das finde ich eigentlich gut, dass man das auch als Grund nimmt, wo man vielleicht doch nicht mehr so ein Amt mit. Und ich muss jetzt gleich auch sagen, am Anfang, wo man ganz neu im Nationalrat ist, überlegt man sich vielleicht das schon mal, wie, was wäre wenn, oder wäre das etwas für einen? Und wenn man dann ein bisschen Einblick hat, also ich habe es bei mir selber auch gesehen, wenn man dann Einblick hat, was das alles bedeutet, oder wie viel Opfer man da auch muss bringen, wie anstrengend das Bundesratsamt ist, dann muss ich sagen, sagen ganz viele ganz ehrlich, nein, das wäre doch nichts für mich. Dass es jetzt so viel sind in der Mitte, das finde ich ehrlich gesagt, ja, das ist jetzt schon ein bisschen bemerkenswert. Leider auch keine Frau. Und vielleicht reden wir ja noch über das. Was ist da los?
Also in letzter Minute hat Mitte nebst dem Bauernpräsident Markus Ritter noch einen Regierungsrat, sage ich jetzt mal, aus dem Hut gezaubert. Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister, Beat Walter. Sie haben gesagt, Sie haben zweimal Bundesratsersatzwahlen orchestriert als Fraktionspräsident. Ist es so schwierig, wirklich, dann, wenn es echt darum geht, Leute, valable Leute zu finden, die man kann portieren als Partei?
Also da kommen natürlich ganz einen Haufen verschiedene Fragen mit dieser Fragestellung. Oder ich glaube, grundsätzlich muss man mal unterscheiden zwischen Können und Wollen oder Fähigkeiten haben und sich präsentieren. Das ist natürlich, es ist eine Plattform für viele.
Dürfen Sie da gerade unterbrechen? Fähigkeiten.
Ja.
Wenn man jetzt die letzte Wahl anschaut, zum Beispiel, hat man verschiedene Kandidaten gehabt. Von außen gesehen hat man das Gefühl gehabt, man hat dann nicht die Fähigste gewählt. Also das Parlament hat da verschiedene Wahlkriterien, oder? Also
das
nur
so. Fähigkeiten
zählt nicht, oder?
Es spielen auch ein Haufen taktische Überlegungen natürlich auch eine Rolle, oder? Also was für ein Regierungsmitglied mag man der anderen Partei gönnen quasi, wo man jetzt so quasi wirklich eine Starfigur, wo dann alles überstrahlt und der anderen Partei wahnsinnig Profil gibt. Die Überlegungen spielen auch eine Rolle, ganz sicher. Aber von mir aus, ich kann nicht für andere reden. Also für mich kommt es nie in Frage, jemanden zu wählen, wo ich das Gefühl hätte, die Person bringt nicht die nötigen Fähigkeiten an den Tisch, um als Mitglied von einer Kollegialbehörde unser Land zu regieren.
Egal, ob der also, Kanton stimmt, nein, Sprache das, stimmt, das Geschlecht stimmt.
Exakt. Also das ist aber auch sehr individuell. Aber für mich persönlich stehen wirklich die Fähigkeiten im Mittelpunkt. Wir hatten sehr lange Jahre zwei Berner. Das ist überhaupt kein Problem. Also das System verträgt viel. Solange die Personen am Tisch können zusammen die Regierungsarbeit erledigen. Oder? Aber nachher kommen wir natürlich jetzt im Aufgalopp. Oder ist es schon so, dann präsentieren sich typischerweise ein Haufen Kandidatinnen und Kandidaten, wo man dann vielleicht auch sagen, jetzt als die sich ein bisschen besser kennen, ist jetzt vielleicht noch nicht der Moment. Oder ich glaube nicht, dass da die Eignungen wirklich vorhanden sind. Aber es ist natürlich eine Chance, sich zu präsentieren, auch für eine Partei und für die Betroffenen. Aber nachher hofft man, dass im Prozess nachher irgendwie eine Handvoll vielleicht übrig bleibt, wo man dann mit einem Auswahlverfahren wirklich ein überzeugendes offizielles Ticket Stand bringt als Fraktion. Das ist auch sehr umstritten, oder? Dass man sich da quasi freiwillig der Ticketauswahl unterzieht. Vielleicht kann man über das noch separat reden. Das hat eine staatspolitische Dimension. Aber letztlich geht es um das, fähige Leute zu haben. Und dass nachher sich so wenig meldet, glaube ich, das hat Gründe, die man wirklich diskutieren sollte.
Sie haben es schon angetönt. Das letzte Mal, wo es darum ging, bei eurer Partei war es ein Frauenticket. Da hat es Männer gehabt, die sich benachteiligt gefühlt haben, wegen dem Geschlecht. Das vorletzte Mal. Und das vorletzte Mal, Entschuldigung. Ja. Und jetzt haben wir keine also Familienpartei. Sie haben vorher gesagt, das ist ein Mitte-Problem. Familienpartei mit einer starken Frauensektion. Und wir haben keine einzige Frau auf dem Ticket. Das heisst ja nicht, dass sie gewählt werden würde, aber wir haben nicht einmal eine auf dem Ticket.
Ja, also ich bedauere das natürlich, dass keine Frau auf dem Ticket ist. Das Ticket hat ja eigentlich den Anspruch, eine Auswahl zu bieten am Parlament. Und da begrüße ich es natürlich sehr, wenn auch eine Frauenkandidatur auf dem Ticket ist. Fairerweise muss man sagen, dass Mitte jetzt natürlich wirklich auch Frauen gestellt hat. Also Doris Leuthard hat gehabt, wir haben jetzt Viola Amherd gehabt. Also ich glaube, es darf auch wieder mal ein Mann sein von der Mitte, der im Bundesrat ist und Mitte vertritt. Aber auf dem Ticket hat meiner Meinung nach schon auch wirklich eine Frau sollen drauf sein. Und dann hat man wirklich eine echte Auswahl. Und Mitte Frauenpräsidentin hat das ja dann auch sofort gesagt, da muss eine Frau drauf und so. Und dann findet man keine Frau. Also alle sagen ab, wo die Möglichkeiten und Fähigkeiten auch hätten. Und das hat mich dann schon ein bisschen erstaunt, muss ich ehrlich sagen.
Also wieder ein Mitte-Problem?
Einfach, ein Mitte-Problem, vielleicht ein Mitte-Frauenförderungsproblem. Ich meine, jetzt müssen wir schon ehrlich sagen, man hat schon lange gemunkelt, dass Viola Amherd wahrscheinlich irgendwann bald einmal zurücktreten wird. Und man hätte das ja auch schon im Vorfeld können so ein bisschen angehen, die Nachfolgediskussionen, vor allem auch auf Seite Frauen. Und offensichtlich ist das nicht gemacht worden. Man hat nicht mit Frauen geredet, Frauen ermutigt, wo die Möglichkeiten vielleicht hätten, Bundesrätin zu sein. Oder Frauen, die die diese Fähigkeiten hätten, hat man erst gar nicht gefragt. Wenn ich da an Andrea Gmür denke, wo sich eigentlich selber hat müssen ins Spiel bringen, sich dann leider wieder zurückgenommen hat. Also, da hat einfach etwas nicht gestimmt in der Mitte. Tut mir leid, das ist jetzt halt mein Eindruck, den ich habe.
Jüngst kursiert ja zuletzt auch, weil man das Gefühl hat, dass ganz ein Haufen fähige Personen, Männer wie Frauen, abgesagt haben. Von links bis rechts hört man Stimmen, dass mit dem Zweierticket Tür und Tor offen stehen für eine wilde Wahl. Was ist da dran? Wie schätzen Sie das ein?
Also über die wilde Wahl wird sicher bis zur Nacht der langen Messer noch wild spekuliert und viele Medien werden darüber schreiben, wer es auch könnte sein und woher das organisiert wird, weil das ist einfach die spannende Geschichte. Es ist nicht besonders spannend, da zu mutmassen, wer vom offiziellen Ticket am Schluss ein paar Stimmen mehr hat, weder der andere jetzt im konkreten Fall. Ich persönlich glaube gar nicht, dass es zu dem wird kommen. Ich weiss natürlich nicht, in meinem ersten Wahlgang ist immer möglich, dass irgendeine Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern noch etwas kann orchestrieren kann, dass sagen wir 20, 30 Stimmen auf irgendeinen dritten Namen kommen. Es gibt immer Unzufriedene, die aus irgendeinem Grund sagen, das ist jetzt nicht jemand von denen, der offiziell vorgeschlagen ist. Aber letztlich muss man auch ganz ehrlich sagen, haben bei unserem doch sehr stabilen, regelbasierten Regierungssystem haben die wenigsten ein Interesse, die in der Verantwortung stehen für diesen Prozess, haben die wenigsten ein Interesse, irgendwo eine unkontrollierte Entwicklung auszulösen und so etwas noch Vorschub zu leisten. Das ist immer der Tag, nachher ist immer auch der Tag vorher für die Nächsten, oder? Mit einem Mutmass, dass dann der Guy Parmelin könnte der Nächste sein, der ihn nicht allzu weiter Zukunft einmal das Amt abgibt und dann hat die SVP auch kein Interesse, jetzt irgendetwas zu orchestrieren, das ihr dann vielleicht später wieder auf die Füße geht. Da könnte man für alle Parteien, die im Bundesrat vertreten sind, und das ist ja doch ein grosser Teil des Spektrums, könnte man wahrscheinlich gute Argumente finden. Und darum glaube ich nicht, dass es zu dem wird kommen. Und kommt nochmal dazu, dass man wirklich auch zwei Kandidaten jetzt haben, wo man muss sagen, die haben unterschiedliche Profile und die sind im Grundsatz, kann jetzt der Regierungsrat Pfister noch nicht, aber von dem Papierwert her, von seinem Track Record, den er mitbringt, glaube ich, haben die gute Qualitäten.
Also das heisst jetzt für die Schweizer Bevölkerung, die ja da sowieso außen vor ist und kann zuschauen kann, wenn wir ein Zweierticket haben, darf man keinen anderen wählen?
Wenn es ein Zweierticket ist, das akzeptierbar ist, das valable Kandidaturen hat, und das hat es jetzt, oder so Stand heute. Das ist, und ich glaube, es ist wirklich das, was Beat Walti auch gesagt hat. So die Spiele machen, zum Beispiel der Abwahl von Christoph Blocher nötig gewesen, meiner Meinung nach. Aber das hat ja dann auch dazu geführt, dass man eben die Ticket-Variante ja dann auch, dass sich das ein bisschen etabliert hat. Aber sonst bin ich schon auch der Meinung, wenn es Kandidaturen sind, wo durchaus valabel sind, dann sollte man sich als Ticket halten. Weil, es geht sonst unter Kontrolle. Eben, es gibt Retourkutschen und das dient einfach nicht unserer Demokratie und es dient der Schweiz nicht. Also, ich bin auch der Meinung, dass man sollte auf dem Ticket wählen.
Gut, also, Bundesrat, noch ein letztes Wort.
Ja. Ehrlich gesagt, das ist mir auch noch ein wichtiges Thema. Ich finde, also im Grundsatz komme ich am Schluss fast zum gleichen Ergebnis wie Priska Seiler-Graf. Aber ich finde die Tendenz nicht unproblematisch. Oder der Bundesrat ist, sage ich einmal, nicht ein Delegantenstadel. Es ist nicht so, dass Parteien oder Fraktionen ein Mitglied in die Landesregierung entsenden. Oder? Sondern es ist die Bundesversammlung, die die Wahl hat. Und grundsätzlich nach der Verfassung ist das eine freie Wahl. Und mit dem System vom Ticket haben wir eine weitgehend eingeschränkte Auswahl. Mhm. Oder? Und aus guten Gründen. Ich muss schon sagen, man hat aus diesen Ereignissen, die geschildert worden sind, hat man gelernt, dass es auch nicht gut ist für das Funktionieren des Kollegiums, wenn man da allzu viel Varianz reinbringt. Auf der anderen Seite würde man mit einem lockeren Vorgabesystem auch können sicherstellen, dass die Landesregierung vielleicht unabhängiger von den Parteien und vom Parlament sich eine eigene Meinung bildet oder muss bilden. Das ist mir etwas Institutionelles noch wichtig. Was mir ein bisschen fehlt aktuell, ist ein Bundesrat, der in sich die sieben zusammen können sich zusammenraufen und sagen, was sind wichtige Fragen für unser Land, was ist unsere gemeinsame Linie, die wir hier im Kompromiss auch herausfinden und vertreten gegenüber dem Parlament und gegenüber der Bevölkerung und auch einstehen für eine Linie. Und je mehr, dass man natürlich das Ticket schon im Vorfeld eingrenzt, desto mehr sind das dann auch ein bisschen bös gesagt Parteigümi, die dann in dieser Regierung sitzen und desto weniger findet dann die eigenständige Rolle statt. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Ich meine, die Ticketherleitung ist einerseits die Abwahl von Christoph Blocher gewesen, und die zweite Etappe war noch Doris Leuthard, wo ein Einer-Ticket vorgeschlagen worden ist. Und dann haben sich dann doch alle gesagt, ja, Moment mal, ein Einer-Ticket ist schon gerade ein bisschen wenig. Also mindestens zwei müssen da her. Und dann weiss ich selber, also weiss jeder, der so Sachen muss orchestrieren muss, wenn man mit drei unterwegs ist, kommt schon fast ein bisschen etwas Zufälliges über. Man kann dann viel, viel schlechter steuern. Genau. Also die Kontrolle nimmt dann ab. Und darum haben sich dann alle so ein bisschen auf das Zweier-Ticket konzentriert. Und mit dem gibt es eine relativ gute Berechenbarkeit. Aber ich finde, institutionell ist es nicht besonders gut. Und man könnte sich fragen, ob man nicht die Regeln modifizieren würde, indem man zum Beispiel sagt, es müssen mindestens drei im Prozess.
Gut. Also, aber wie die Bundesratswahlen, die haben immer eigene Spielregeln. Wie es dann rauskommt, das wissen wir am 12. März. Erneut traktandiert in dieser Session ist auch wieder eine Sondersession zum Thema Asyl und Migration. Die SVP hat das erneut verlangt und trifft, wenn vielleicht auch nicht im Parlament, aber bei der Bevölkerung natürlich einen wunden Punkt. In den jüngsten Umfragen machen die Migrationsthemen auch in der Schweiz der Mehrheit grosse Sorgen und das Vertrauen diesbezüglich in die Politik nimmt eher ab. Das muss auch Ihnen zu denken geben.
Ja, das gibt mir sehr zu denken, weil ich nehme es zur Kenntnis, dass das Thema Zuwanderung etwas ist, was die Leute beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen das ernst nehmen, wir können das nicht einfach abtun. Wir müssen daher schauen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, in dieser aufgeheizten Situation da nüchterne Analysen machen und bei den Fakten zu bleiben. Und die SVP hat ja wirklich nicht der Anspruch, dass sie bei den Fakten bleiben wollen, sondern darum haben sie jetzt das Thema auch wieder erneut wieder auf die Traktandenliste gebracht. Wie sie sagen, es gibt ein riesiges Problem im Asylwesen, wir haben ein Asylchaos, was überhaupt nicht stimmt. Und dann wird eben alles gemischt, oder? Dann die ganzen Asylsuchenden müssen dann herheben, überhaupt für Fragen von der Zuwanderung. Man unterscheidet nicht mehr. Sind es Leute, die da sind als Arbeitskräfte? Warum sind überhaupt, die Leute überhaupt in die Schweiz und tut dann so, wie wenn die überbevölkerte Schweiz, sage jetzt das in Anführungszeichen, der Hauptgrund die Asylsuchenden sind, was jeder, also einfach nicht faktenbasiert ist.
Gut, also wenn man aber schaut und in den Gemeinden hört, jetzt zumindest hier im Kanton Zürich, haben wir in den letzten zwei Jahren die Asylaufnahmequote zweimal erhöht. Und es gibt ganz einen Haufen Gemeinden, die auch jetzt im letzten Stand bei weitem die Quote nicht erfüllen und wissen, wir haben keinen Platz, nie können wir bauen oder es kostet zu viel und es geht dort ab und da haben wir Einsprachen. Also die sagen vielleicht nicht Asylchaos, aber die sind am Limit. Also da kann man schon nicht sagen, es läuft alles rund.
Also Gemeinden muss man ernst nehmen. Also ich bin ja im Vorstand vom Schweizerischen Gemeindeverband. Ich kenne die Diskussion und ich habe ja selber auch mal in der Exekutive von der Stadt Kloten gewesen. Und das ist wirklich sehr anspruchsvoll für Gemeinden. Und da wünschte ich mir jetzt schon, und ich sage das auch wirklich ganz bewusst, auch wenn es mein eigener Bundesrat ist, wo das Dossier unter sich hat, dass man mehr Unterstützung vom Bund überkommt. Also ich persönlich habe es nicht ganz verstanden, warum man jetzt Bundesasylzentren schließt. Ich glaube, es braucht auch viel mehr Unterstützung, auch finanzieller Art, nochmal vom Bund. Aber wissen Sie, wenn dann gleich wieder Massnahmen, die der Bund möchte ergreifen, nachher im Parlament wieder gestrichen werden, ist das eben auch nicht so einfach. Also ich denke, die ganze Containerdiskussion, wo man hat wirklich einen Kredit haben für im Budget sprechen für Container, wo man vielleicht einmal braucht, wo man vielleicht gar nicht braucht, wo das Parlament nicht bewilligt hat. Man kürzt bei den Integrationsmassnahmen und dann sind auch Gemeinden wirklich in der unkomfortablen Lage, dass den letzten beißen die Hunde. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es auch Unterschiede gibt in den Gemeinden, wie vorausschauend man das Thema anpackt. Aber ich glaube, man muss das wirklich ernst nehmen. Und es findet jetzt ja ein runder Tisch dann auch statt mit dem Bund. Und ich hoffe, dass man sich dort irgendwie findet. Weil der Bund kann sich dort nicht aus der Verantwortung schleichen. Dieser Meinung bin ich ganz klar.
Beat Walti, wenn man die jüngsten Zahlen vom Bundesamt für Migration für dieses Jahr anschaut, dann rechnet man da mit sinkenden Zahlen. Dürfen wir nicht vergessen, aber, dass in Deutschland eine neue Regierung ins Amt kommt und der Wahlkampf war eigentlich dominiert vom Migrationsthema, egal in welcher Couleur. Und da muss man doch sagen, ganz ehrlich, da können wir doch nicht sagen, wir rechnen mit weniger Leuten, weil wenn Deutschland in irgendeiner Form probiert, Abschiebungen an der Grenze zu machen oder stärkere Grenzkontrollen zu haben, dann ist die Schweiz betroffen. Und zwar stark. Und also von dem geht man bei diesen Berechnungen offenbar gar nicht aus.
Ja, die Schweiz ist auf jeden Fall betroffen von der weltweiten Sicherheitslage und von der Asylpolitik in Europa. Wir sind da mitten drin. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren an offene Grenzen gewöhnt, was für alle sehr angenehm ist und für die Wirtschaft auch sehr gut, oder? Und das System ist heute echt in Frage gestellt, oder? Man muss beim Asylproblem sagen, mit allen Einordnungen, die ich teile, also dass man es wirklich auch muss klar unterscheiden zwischen der gewünschten wirtschaftlichen Zuwanderung, die primär demografisch eben ist, der Alterung unserer Bevölkerung. Wir brauchen dringend heute und in Zukunft Leute, die qualifizierte Arbeit machen in der Schweiz. Insbesondere kommen wir gar nicht drum herum, wenn wir nicht selber einfach alle bis 70 arbeiten, um das Defizit auffangen, oder? Aber wenn man das Asylproblem als solches anschaut, muss man sagen, der Megatrend lässt einem leider schon vermuten, dass die Zahlen mittel- und langfristig nicht werden abnehmen, dass der Migrationsdruck auch auf Europa wird hoch bleiben und da ist die Schweiz letztlich betroffen davon. Wir haben ja im heutigen System von Schengen-Dublin eigentlich den komfortablen Vorteil, dass wir nicht an einer Aussengrenze sind und das System sagt, dass überall dort, wo die Flüchtlinge zuerst herkommen, eigentlich das Problem muss gelöst werden. Ja. Und wir haben das jetzt auch mit Deutschland, wenn ich es richtig verstehe, mit Italien primär ein Durchreiseproblem. Oder?
Man hat bis jetzt wenn sie die Leute nicht mehr zurücknehmen, dann sie sagen, wir sind jetzt halt die Armen mit der Meeresgrenze.
Richtig, absolut. Also, die Italiener haben mit dem angefangen. Sie haben gesagt, wir nehmen die Dublin-Flüchtlinge nicht mehr zurück, weil. Und die Deutschen sagen, wir akzeptieren nicht mehr, dass ihr die im Zug einfach durchfahren von Italien nach Deutschland. Dann machen wir Grenzen zu. Dann ist die Schweiz, wie sie gefragt haben und wie ich das wird unterstützen, natürlich direkt betroffen. Und wir müssen das Problem auf eine sachliche Art können lösen. Man kann das Problem eben nicht lösen, sondern wir können nur die Symptome vom Problem möglichst gut abfangen. Ich glaube, das machen wir idealerweise wirklich auch in Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern. Wir haben ja grosse Diskussion über Frontex. Also wenn die EU nicht in der Lage ist, irgendwie ihre Aussengrenzen auch auf eine taugliche Art besser zu schützen, dann weiss ich nicht, wie sich das Mengenproblem lösen in Europa. Und dann müssen wir damit umgehen können. Und dann ist es tatsächlich, in vielen Belangen ist es ein Vollzugsproblem. Oder? Man kann jetzt unabhängig von der Frage, welcher Bundesrat das Departement führt, aber man kann zum Beispiel Ausschaffungen von Geflüchteten, die keinen Asylgrund haben, auch nur durchführen, wenn es möglich ist, die auf ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und ich glaube, das ist eine ganz delikate Frage. Die Frage von der Gemeinde, das würde ich auch sehr unterstützen. Ich meine, man kann nicht einfach die letzte Vollzugsebene, die nachher konfrontiert ist mit einem physischen, menschlichen, realen Problem, einfach hängen. Dort braucht es etwas. Aber es ist eine Verbundaufgabe. Der Bund muss auch nicht den Gemeinden quasi Container herstellen, sondern die müssen, alle die Behörden und Zuständigen müssen optimal miteinander
arbeiten. Aber jetzt gleich noch schnell, also ich will den Aspekt noch, das kommt ja immer wieder, das Schengen-Dublin. Und da haben natürlich alle die Länder gemerkt, mittlerweile an Europa, die direkt eine Aussengrenze haben. Wir sind die, die nachher alle zurücknehmen müssen. Italien hat angefangen mit dem, merkt auch die Schweiz. Deutschland droht mit dem, das würde die Schweiz auch merken. Jetzt sagt der Beat Walti, ja, da müssen wir halt schauen, dass wir die Leute zurückführen können, auch in ihre Herkunftsländer. Die nehmen sie aber nicht immer. Jetzt haben wir angefangen, Druck zu machen, sage ich jetzt mal, mit Stoppen oder Sistieren von Entwicklungshilfe, wenn das Zeug nicht funktioniert mit zurücknehmen oder nicht. Genau. Also sie sagen, das ist das Dümmste. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, aber hey, würden wir ja privat auch machen, wenn ich dir etwas gebe und das ist die Vereinbarung und du haltest dich nicht dran, dann überlege ich mir, gebe ich es jemand anderem.
Also gut, man muss jetzt schon schauen, also das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Radar, die Länder, die ihre Leute nicht zurücknehmen. Sind das wirklich die, die unsere grössten Entwicklungsprojekte sind? Das weiss ich nicht.
Aber ob sie grössten sind, das weiss ich auch nicht, aber
grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, Beat Walti hat von einer Symptombekämpfung, das ist ja so, das ist eine unangenehme Situation, aber wir sind da ein bisschen in einer Symptombekämpfung. Ich finde natürlich, es lohnt sich jeder Einsatz, der Fluchtursachen bekämpft, oder? Dass die Leute können in ihren Ländern leben bleiben, dass sie Perspektiven haben. Aber um zum Beispiel auch der Klimawandel ist auch etwas, das noch ganz grosse Migrationsströme wird auslösen wird. Also auch die Bekämpfung des Klimawandels ist gerade in die richtige Richtung, dass man stoppen kann, dass zu viel Migration muss stattfinden aus einer Not heraus. Aber ich möchte jetzt gleich auch noch sagen, für mich ist es ganz wichtig, eben, dass man das grossflächiger denkt. Wir müssen unbedingt mit Europa zusammenarbeiten. Das ist ein Problem, das wir innerhalb Europa lösen müssen. Und man kann jetzt nicht so tun, wie wenn jetzt das gar nicht funktioniert in der EU. Weil die EU ist jetzt sehr dran, das zu ändern. Stichwort EU-Migrationspakt, oder? Und ob es dann alles gut ist, wie sie es ändern, oder? Sie tun so ein bisschen fest Europa aufbauen. Ob dann die Asylverfahren wirklich fair sind, Menschenrechte können gewährleistet werden, da hat man ja vielleicht auch ein bisschen berechtigte Zweifel. Aber das Zusammen in diesem Thema. Das ist ganz wichtig und das geht nicht uns vorbei. Und wir müssen jetzt, es war die Vernehmlassung, wir haben jetzt ganz viele Anpassungen wieder an das Schengen-Dublin-System, das eben wieder besser funktionieren soll. Das Problem ist, dass es ja im Moment nicht mehr so funktioniert hat. Nicht für die Schweiz, aber das will ich jetzt noch betonen. Die Schweiz hat mehr Dublin-Rückführungen gemacht als Leute, die die Schweiz aufnehmen mussten, wegen Schengen-Dublin-Abkommen. Ob wir das wollen oder nicht, schlussendlich müssen wir das gemeinsam anpacken mit Europa. Und schlussendlich geht es auch darum, dass wir eine gerechte Verteilung anstreben innerhalb Europa.
Aber Beat Walti, also die Bevölkerung, die uns jetzt hier zulässt, alles, was wir jetzt hören von Ihnen wie auch von Ihnen, das ist nichts Neues. Wir müssen das gemeinsam machen, wir müssen mit Europa schauen, es muss gerecht sein, Menschenrechte müssen gewahrt sein und wir müssen es gerecht verteilen. Aber bei den Umfragen, ich komme noch mal auf den Anfang zurück, ist das Migrationsproblem oder die Massnahmen, die man in Verbindung bringt mit dem Migrationsproblem, ist spürbar und auf dem Sorgenbarometer zu oberst oben. Und das Gefühl, ja, in Bern wird einfach geschwätzt und viel Papier produziert, aber unten passiert nichts, das nimmt zu.
Ja, also ich kann das nicht, es gibt natürlich verschiedene Gefühlslagen, oder? Man wird nie alle können überzeugen, dass jetzt wirklich wir es 100% von dem machen, was möglich ist, um das Problem, das auch alle ein bisschen oder viele ein bisschen unterschiedlich empfinden, ideal zu lösen. Aber es geht letztlich um die Frage von der Glaubwürdigkeit, oder? Ich habe darum gesagt, man kann das Problem lösen, vollständig wird man nie können, aber wir können Massnahmen ergreifen, die der Bevölkerung zeigen, dass wir doch das Mögliche machen und die Situation so gut wie es möglich ist im Griff haben, dass man auch wirklich sieht, ein Stück weit. Und da gehören so Massnahmen wie die Rückübernahmeabkommen natürlich schon dazu, dass man an einem Land sagt, schaut mal, wir helfen euch in der Strukturentwicklung mit Entwicklungshilfe irgendwelcher Art gern, damit ihr auch irgendwie längerfristig auf einen grünen Zweig kommt oder euch besser entwickeln könnt. Aber die Erwartung ist auch, dass ihr dann Flüchtlinge, die keinen Status haben, bei uns zurücknehmen. Da muss man auch noch sagen, das ist auch eine Form in einem gewissen Sinn von Entwicklungshilfe. Weil häufig sind die kommen, sind nicht die, die am allermeisten Not leiden an ihrem Herkunftsland, sondern das sind Eliten, die eine Möglichkeit haben, noch überhaupt auszuwandern und die Flucht suchen. Häufig dann auch mit Transferleistungen in die Heimat denen auch helfen. Ich will das gar nicht erwerten. Aber man muss einfach sehen, dass es auch nicht gut ist für die globale Entwicklung, wenn das einfach so weiter plätschert. Und zu Schengen-Dublin, ich meine, es ist einfach eine Realität, dass die Schweiz zumindest in Europa liegt, auf dem Kontinent, ist einfach eine Realität. Da kann man Verträge haben oder nicht haben, aber das ist einfach so, oder? Also die Geografie können wir nicht ändern in der Politik. Und wenn wir Schengen-Dublin streichen wollen, dann wird die Schweiz einfach zum zweiten Asylland für alle, die irgendwo in Europa gelandet sind. Und da kann sich ja jede Zuschauerin und jeder Zuschauer seine eigenen Gedanken machen, ob das gut ist, dass einer, der in Belgien abgewiesen ist, genau weiss, ich kann noch die zweite Chance in der Schweiz wahrnehmen und dann kommen einfach alle noch dran und dann haben wir sicher nicht mehr den positiven Saldo. Also da habe ich das Gefühl, der Anfang ist gar nicht so schlecht, aber wir haben alles Interesse, dass das Schengen-Dublin-System wieder irgendwie praktikabel und lebensfähig zu machen. Und dann halt wirklich mit einer Vielfalt von Massnahmen. Und das ist nicht ganz so einfach mit dem Handkantenschlag, wo man allen kann sagen, schau mal, jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden. Und jetzt ist das Problem, ist kein Problem mehr. Das wird leider nicht gelingen.
Vielleicht, um das Thema abschliessen, welches Vertrauen darf man dann mit dem, was wir jetzt da kurz angesprochen haben, mit welchen Punkten darf man dann in die Sondersession hineingehen? Oder was darf man sich von dieser Sondersession nicht versprechen?
Also soll ich ehrlich sein? Ja. Nicht. Das sind Motionen, die die SVP eingereicht hat. Der Bundesrat lehnt die ab. Also ich glaube, er hat nicht zu allen schon eine Stellungnahme abgegeben, die Stellungnahme zu den Motionen, die ich gesehen habe. Sie werden da relativ allein sein im Parlament mit diesen Forderungen. Das ist nicht wirklich etwas, was uns weiterbringt in der ganzen Asyldebatte. Das ist jetzt einfach, wird jetzt einfach aufgebauscht von der SVP. Sie haben sich die Bühne genommen und kommen sie auch über. Sie dürfen eine außerordentliche Session verlangen. Das braucht ja ein Viertel von der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und das stellen sie schon allein in der Fraktion. Und sie werden dann einfach ihre Art von Asylpolitik darlegen. Und
aber löst sie aber relativ kein Problem,
es löst überhaupt kein Problem. Gut. Es ist ja keine Vorlage. Oder? Es ist nicht irgendeine Gesetzesänderung, die kommt, Asylgesetzesänderung, Schengen, Dublin, Weiterentwicklung. Es ist nichts Sötiges.
Also, da wird nicht viel sein. Ja. Zwei Jahre, oder? Wenn etwas überwiesen wird, ist die Antwortfrist oder die Reaktionsfrist ist zwei Jahre, dann muss der Bundesrat etwas machen im Sinne des Auftrags. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist der Bevölkerung zeigen, dass wir ernsthaft über das Thema diskutieren. Genau. Da kommen ja auch verschiedene Meinungen auf den Tisch.
Und einfach ist es einfach nicht, oder? Und ich glaube, man darf vom Bundesrat schon auch gut halten. Also, eben, wenn man jetzt an die Rückführabkommen noch mal auf das zurückkommt, also da sind ja intensivste Gespräche geführt. Eben vom EDA auch, oder? Man bemüht sich wirklich. Und es liegt einfach nicht immer nur in unserer Kraft und Macht, das Abkommen herzubringen.
Gut. Also, einen grossen Teil machen wir einen Gump zu einem anderen Schwerpunkt, nämlich ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ist der Untergang der CS quasi über Nacht passiert. Zu wenig Beachtung hat man diesen vielen Krisen gegeben, wo ohne regulatorische Ausnahmen, das weiss man jetzt, vielleicht schon viel früher zu einem Ende geführt hätte. Der Puck bricht zum CS-Ende, kommt in dieser Session ins Parlament. Was erhoffen Sie sich davon?
Also muss vielleicht noch, was ich nicht gerne mache, aber noch korrigieren. Oder? Der Puck bricht als solcher kommt eigentlich nicht ins Parlament, sondern das, was die Puck daraus aus ihren Untersuchungen abgeleitet hat, in Form von Motionen und Postulaten, kommt ins Parlament und wird auch richtigerweise jetzt schnell diskutiert und behandelt und führt dann zusammen mit dem, was der Bundesrat sowieso schon vorbereitet, aufgrund von seiner eigenen Lageanalysen und dem Bericht von der FINMA, der vorliegt, und anderen Vorarbeiten, wird dann zu Anpassungen am Finanzmarktregulierungssystem führen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt auch zu machen. Es haben ja alle ein bisschen auf den Puck-Bericht gewartet, weil die Puck auch zusätzliche Untersuchungsmöglichkeiten hat. Also Leute quasi unter Wahrheitspflicht kann befragen und das geht relativ weit. Und ich glaube, das, was ich jetzt schon gesehen habe von diesen 569 Seiten, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht jede Seite durchlesen können. Aber das, was ich gesehen habe, dünkt mich, ist eine sehr substanzielle und gewissenhafte Arbeit gemacht worden, die eine gute Basis bildet, um nachher die Massnahmen zu diskutieren, wo in ganz verschiedenen Bereichen Fragen stellen. Die PUC hat nicht, so wie ich es jetzt überblicken kann, klare Ansagen gemacht, in dem Bereich müsst ihr das machen, im anderen Bereich müsst ihr das machen, sondern sie tut viele Felder abgrenzen, wo sie sagt, da ist die Zusammenarbeit unter den beteiligten Behörden insbesondere und die Nationalbank können sie als Behörden auch anschauen, nicht optimal gelaufen und da müssen wir besser werden. Und das werden wir jetzt politisch müssen diskutieren. Wir schicken quasi unsere parlamentarischen Aufträge auf den Weg und zusammen mit dem, was der Bundesrat dann erarbeitet, aus den verschiedenen Analysen, werden wir dann auch konkrete Gesetzgebungsprojekte diskutieren.
Da hat man ja Erwartungen gehabt an die PUC. Die PUC gibt es nicht viel. Die ist aufwendig, kostenintensiv. Und da verspricht man sich ja dann quasi einerseits eine Erklärung zu dem, was ist passiert. Andererseits, was der Beat Walter sagt, Ableitung oder was können wir besser machen, vorbereiten, anpassen, dass das nicht mehr passiert oder dass wir besser vorbereitet sind. Kann das überhaupt so Erwartungen erfüllen? Oder sind all unsere Erwartungen an die Aussagen von dem Puckbericht oder die Ableitungen, die man machen kann, zu hoch?
Ich weiss nicht, mit welchen Erwartungen man da jetzt den Bericht in Empfang genommen hat. Die sind natürlich unterschiedlich. Und ich habe jetzt auch, man hat ja viel so gehört, ja, so, es ist so in den Bergen an eine Maus geboren. Und ja, das haben wir eigentlich alles schon gewusst. Aber so trivial ist das nicht, oder? Die Puck hat einfach aufgezeigt, was wirklich stattgefunden hat. Und sie hat auch geschaut, haben die Behörden richtig gearbeitet. Und was nicht ganz trivial ist, ist auch die Erkenntnis von der Puck, dass der Bundesrat richtig gehandelt hat, dass das die richtige Massnahme war, die sie getroffen haben, mit der Übernahme, dass die UBS die CS übernommen hat, dass das Richtige, das ist eine richtige Massnahme gewesen. Und man
das
hat
ist
auch
wichtig,
geschaut,
dass man für
also ja, den Puck, die Puck schaut, dass funktioniert. Die Behörden funktionieren auch, die Institutionen, oder ist da etwas nicht
das ist für Sie ein wichtiges passiert. Ergebnis oder eine wichtige
ja,
Aussage?
Das finde ich eine wichtige Aussage. Und man muss die nicht einfach nur runtertun. Auch wie die FINMA funktioniert, oder wo sie beziehungsweise nicht funktioniert, oder was sie nicht kann machen kann. Das hat der Puck-Bericht auch klar aufgezeigt und gezeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Der Puck-Bericht hat x Massnahmen aufgelistet, die man anschauen sollte, und eben hat dann auch Motion und Postulat, die wir jetzt in der Session werden besprechen, vorgeschlagen. Und der Bundesrat hat ja auch schon reagiert. Und der Bundesrat von sich aus hat ja auch schon jetzt die Too-Big-to-Fail-Regulierung anpassen. Man hat gesehen, in einer Krisensituation funktioniert die nicht. Oder was mir halt ein bisschen fehlt, oder? Aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht die Aufgabe der PUC gewesen. Es ist natürlich so eine politische Gewichtung. Also, wie hat das können zu dem überhaupt führen? Es ist ja total Versagen gewesen eigentlich von Bundesrat, Parlament, Bankwesen
also
und so weiter.
Also das ist der Eindruck, den man von außen hat, oder?
Genau, ja. Genau. Aber das ist dann halt wie eine politische Gewichtung, oder? Wenn man das als von der Partei aus anschaut, dann haben wir natürlich schon auch eine andere Färbung von dieser ganzen Situation. Aber ich denke, vom Puck-Bericht an und für sich hätte man nicht mehr erwarten können.
Vielleicht einfach noch, weil wir ja da so ein einfach allgemeine Einschätzungen mal jetzt vorab machen. Nehmen Sie uns mal mit, Beat Walti. Was weiss man denn im Parlament mehr früher als einfach CS gibt es jetzt nicht mehr? Also, haben wir ein Frühwarnsystem, wo man da ein bisschen etwas mitbekommt? Das ist schwierig, da ist man dran, da läuft etwas. Oder sind ihr quasi so überrascht wie jeder andere in der Schweiz auch, der jetzt nicht im Bundesrat gesessen ist?
Also wenn ich jetzt quasi die Uhr zurückdrehe ins 23, wo das alles passiert ist im Frühling, dann ist die kurze Antwort ja. Der normale Parlamentarier ist eigentlich in der gleichen Situation wie der Zeitungsleser. Würde ich jetzt sagen, man hat vielleicht ein bisschen mehr Nähe, man schnappt mal da oder dort irgendetwas auf für eine gewisse Färbung oder so, aber das jetzt, also ich glaube, das war eine Achterbahnfahrt für die allermeisten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, vielleicht mit einer gewissen Relativierung der Mitglieder der GPK, die sich mit FINMA und anderen Sachen befassen, wobei die auch nicht wirklich Geschäftseinblick haben. Finanzdelegation vielleicht oder wenn es dann darum geht, wenn der Bund muss irgendwelche Notkredite bereitstellen und muss konsultieren vorher in dem ganz kleinen Kreis von der Finanzdelegation, von Ständerat und Nationalrat. Dort mag es gewisse Ausnahmen geben. Aber im Grundsatz sind wir ja zuständig, um generell abstrakte Regeln aufzustellen, also gesetzliche Normen, die das System definieren, die solche so Unfälle verhindern. Oder? Und wir müssen uns jetzt die Ableitung daraus überlegen, wie ändern wir die Spielregeln, damit die Aufsichtsbehörden, EFD, Nationalbank, also FINMA, Nationalbank, Finanzdepartement, SIF, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, die Revisionsaufsichtsbehörde, die da involviert ist, damit die ihre Rolle im normalen Tätigkeitsfeld so wahrnehmen, dass man verhindern kann, dass es nochmal einen GAU gibt. Oder das ist unsere Fragestellung als Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und darum
ja, also so
ist die
Banken
Aufarbeitung. Aufpassen, es gibt dann schon noch ein paar grosse. Die UBS ist offenkundig, ja. Aber es gibt dann also schon noch ein paar grosse, wo ich mir auch nicht wünschen würde, dass es da irgendwie einen Notstand gibt. Und durchaus alle das Interesse haben, dass wir ein stabiles System haben. In Summe glaube ich, was man kann sagen kann, was der Puck nicht machen konnte, ist die Fehlleistungen von der Credit Suisse im Management, in der Strategie, von all diesen Beteiligten wirklich aufarbeiten. Das ist nicht ihre Rolle. Das kann sie nicht. Sie hat zwar einen Haufen Leute befragt, um umgekehrt herauszufinden, wie haben denn die Behörden funktioniert. Ich glaube, das ist relativ gut gelungen. Das kann sie nicht. Und letztlich ja, geht es auch immer um ein Abwägen. Oder? Es wird auch eine neue Krisensituation, die sich vielleicht einmal irgendwann entwickelt, hoffen wir es nicht. Aber wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine Krise, wird nicht gleich aussehen wie die Krise, die wir schon früher erkannt haben. Das ist auch ein bisschen eine Ableitung daraus. Ich meine, wir leben jetzt in einer Bankenwelt, die völlig anders aussieht als 2007 und 2008. So eine Krise wie damals wird sich nicht mehr wiederholen. Aber jetzt haben wir eine andere gesehen. Jetzt versuchen wir das wieder zu regulieren. Wir müssen auch schauen, dass wir einfach prospektiv so unterwegs sind, dass das nicht mehr passiert.
Gut, wir müssen schauen, was da draus jetzt gibt, wenn ihr das jetzt nachher dann im Parlament, im National und dann nachher im Ständerat anschaut, was sich da daraus ableiten lässt. Ich möchte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, nämlich auf eine Volksinitiative, die auch besprochen wird jetzt in dieser Frühlingssession, und zwar die Service Citoyen Volksinitiative, wo die Bürgerpflicht und der Bürger Dienst am Land wird ausweiten. Wir kennen das vor allem jetzt momentan Militär, Zivilschutz, Zivildienst, möchte aber weiter ausweiten, auf weitere Bereiche ausweiten. Und so, wenn man so von außen dran her schaut, denkt man, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ist doch noch gut. Was ist Ihr erster Eindruck
gewesen? Genau so gleich. Ich muss ehrlich sagen, wirkt sympathisch. Ich denke, ja, die jungen Leute sollen, also Mann und Frauen, sollen den Dienst, doch mal irgendwann einen Dienst an der Allgemeinheit machen. Klingt wirklich sympathisch. Und darum finde ich die Initiative immer auch ein bisschen gefährlich, oder? Weil sie einfach wirklich ein sympathisches Anliegen überbringt und auch ein verständliches. Wenn man dann aber genauer heranschaut, und der Teufel liegt bekanntlich im Detail, und wenn man an die Umsetzbarkeit dieser Initiative denkt, dann sieht man, dass es halt doch sehr schwierig ist. Also die Initiative würde bedeuten, dass jedes Jahr etwa 70'000 junge Leute auf den Markt gespült werden. Und die müssen jetzt alle beschäftigt werden. Die müssen jetzt alle irgendeinen Dienst an der Allgemeinheit leisten. In der Initiative steht, zuerst müssen die Bestände vom Militär- und Zivilschutz gedeckt sein. Also wer das muss denn ins Militär, wer muss denn Zivilschutz? Ja. Nur schon die Frage ist für mich offen, oder? Darf man da wählen? Oder wird dann Teil verknurrt? Nur schon das ist nicht klar. Und was passiert dann mit dem Rest? Und, ich bin noch Co-Präsidentin vom Schweizerischen Zivildienstverband und ich weiss, wie schwierig das ist, dass man Arbeiten findet, wo die Arbeitsmarktneutralität garantiert ist. Das ist nämlich auch nicht so trivial. Das wäre da auch der Fall. Also ich weiss dann wirklich nicht, ob man da genug Stellen finden würde. Und abgesehen davon braucht es ja dann die jedes Jahr wieder. Und wo macht man Grenzen? Was wird als Dienst an der Allgemeinheit akzeptiert? Ist das, wenn ich für die betagte Nachbarin gehe, Post, ist das schon ein Dienst an der Allgemeinheit? Ist im Gemeindeparlament Mitglied sein, ist das ein Dienst an der Allgemeinheit? Also in der Umsetzbarkeit, so nett wie es ist, aber in der Umsetzbarkeit geht die Initiative einfach nicht.
Also, Priska Sellergraf hat ganz viel erzählt, wo wir ein bisschen miteinander auseinanderpendeln, Beat Walti. Also zuerst vielleicht einmal, alles, was sie gesagt hat, mehr Leute, mehr Möglichkeiten, das kostet einfach schon mal Geld. Also wenn wir jetzt mal beim Geld anfangen, oder? Also wenn wir jetzt noch mehr Leute würden zu so einer, sag jetzt mal, Bürgerpflicht aufbieten, die würden ja dann gar nicht davon aus, analog zum Militär, Erwerbsersatz bekommen, wo müsste gezahlt werden.
Ja,
viel mehr
genau,
als jetzt, oder?
Ist alles offen.
Liegt ja gar nicht drin bei unseren Bundesfinanzen.
Ja, ich glaube, das ist auch die systemische Schwäche an dem an für sich sympathischen Anliegen. Oder? Man kann sagen, also ich bin ganz ein grosser Fan vom Milizsystem, muss ich wirklich sagen. Und Miliz ist immer ein Kompromiss. Man muss nicht unbedingt gratis arbeiten, aber alle Milizengagierten arbeiten, die ich kenne, arbeiten nicht wegen Geld. Also das lohnt sich nicht finanziell, oder? Sondern man macht das, weil man überzeugt ist und der Schaden soll nicht allzu gross sein. Aber letztlich ist der grosse Milizaufruf, den man dann eben über die Erwerbssatzordnung abwickeln wird, ist also schon eine gröbere Systemänderung, die ganz sicher nicht finanziell neutral abgeht. Und dann ist es wirklich, ich bin sehr gleicher Meinung wie Priska Sellergraf in dieser Frage, ist es ein Abgrenzungsproblem. Der Bundesrat tut ja seine Ablehnung auch damit begründen, dass er sagt, im Prinzip müssen im Zentrum von diesen Diensten Sicherheitsbedürfnisse stehen, die abgedeckt werden. die Frage Militärdienst, Zivildienst, die hat uns schon über viele Jahre beschäftigt, weil die Armee eklatante Unterbestände hat. Das ist so. Und wenn man das versucht zu korrigieren, ja, ich sage jetzt, also die Armee lebt auch nicht nur vom Geld, oder? Und wenn wir jetzt in Zukunft wollen, also wir zum Beispiel, wollen das Prozent vom BIP in Armee-Etat innen disponieren, dann nützt das auch nichts, wenn es nachher kein Personal hat, das die Strukturen füllt, die Geräte bedient und so weiter.
Das ist noch also wenig. Das Personal bis zu 5% gehen. Da sind wir noch gut mit 1%.
Ja,
ja, ja.
Ich weiß, wir haben auch ein höchstes Pro-Kopf-BIP, muss man auch sagen. Genau. Also in absoluten Beträgen relativiert sich das dann auch. 1% ist dann auch relativ viel. Aber was ich wollte sagen, ist, schon dort, schon bei dieser Diskussion, haben wir versucht, die Regeln ein bisschen zu verschieben, den Zivildienst ein bisschen schwieriger zugänglich zu machen, um ein bisschen mehr Leute, junge Leute, in Militärdienst ihnen zu motivieren oder zu organisieren. Ich sage jetzt das versuchsweise wertungsfrei. Und man hat schon hier gesehen, genau das, was angesprochen worden ist, nämlich mit der Abhängigkeit. Viele Sektoren sind heute schon abhängig bei allen Bemühungen, das quasi marktneutral zu haben. Aber es gibt viele Dienstleistungsangebote, die faktisch kaum mehr funktionieren ohne die Zivildienstleistenden. Und das ist das Problem, oder? Nachher werden die einen gegen die anderen ausgespielt. Und der Bundesrat sagt dann eben, die Sicherheitsinteressen bleiben bei dem System auf der Strecke. Ich hoffe, dass die Diskussion immerhin dazu führt, dass man den Milizgedanken stärken kann und dass man auch den Leuten wieder einmal aufzeigen kann, dass vieles in unserem System, in der Gesellschaft, einem Staat nicht funktioniert, wenn nicht viele bereit sind, irgendwo auch etwas zu leisten, was über das Obligatorische ausgeht.
Also, Sie haben jetzt eine Angst, hätten Sie nicht, dass nachher zu wenig Leute würden müssen Militärdienst leisten müssen.
Mit Initiativen? Ja. Nein, also ich meine, faktisch, wir haben jetzt der Effektivbestand ist höher, als er gesetzlich erlaubt ist bei der Armee. Also mehr jetzt immer, dass die Armeebestände so wahnsinnig gefährdet sind, also die teile ich natürlich nicht. Aber das ist auch wie eine andere Diskussion. Im Moment verschiebt sich ja auch ein bisschen so, dass man den Zivildienst als Schuldigen darstellt, warum die Armeebestände und Zivilschutzbestände gefährdet sind. Finde ich nicht ganz eine gerechte Diskussion, denn ich denke, man muss von der Armee selber ausgehen. Die Armee muss etwas machen, damit sie auch die Leute bei sich behalten kann. Aber ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert jetzt seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs.
Also über
die Inhaltlichkeit von der Armee muss man viel weniger diskutieren als
das
vorher.
Das stimmt. Und wenn natürlich grundsätzlich mal die Ausgangslage wäre, dass zum Beispiel auch alle jungen Frauen mal ein Aufgebot bekommen, dann würde sich natürlich der Zahlenraster schon auch verändern. Aber dann ist wieder die Frage,
das habe ich auch noch wollen sagen.
Oder also nur noch kurz.
Ist ja dran, über das Dienstpflichtsystem zu diskutieren. Leider hat der grosse Wurf ja ein bisschen verpasst.
Jetzt gibt es mal einen Orientierungstag für die Frauen.
Für Frauen. Genau. Ob das sinnvoll ist, einfach wegen dem einen Tag Verfassung ändern. Aber das würde jetzt,
gut, aber es geht jetzt
in die
Genau, aber das Fazit ist jetzt zu dieser Initiative, sie kommt nett und sympathisch daher, aber da sind ihr euch einig, geht nicht.
Nicht umsetzbar.
Ja, ich habe da auch meine Zweifel, das muss ich sagen, also ohne Gegenvorschlag. Oder ich glaube, man sollte
bis jetzt nicht nach punktuellen
Verbesserungen
im System suchen. Gut, also Bundesrat schlägt sie vor, nein, auch ohne Gegenvorschlag. Momentan kommt sie jetzt ins Parlament. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Priska Seilergraf, Beat Walti. Ein Vorgeschmack auf die nächste Woche startende Frühlingssession mit den beiden Zürcher Nationalräten Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.